Herzlich willkommen zu Mehrwert Mensch. Mein Name ist Pia Möller, ich bin selbstständige Osteopathin und arbeite im gesundheitsmedizinischen Bereich.
Ein herzliches Moin auch von mir. Mein Name ist Bärbel Knochenhauer, ich bin Coach und Trainerin. Wir beide arbeiten von Sylt aus und auf Sylt natürlich.
Ein herzliches Moin zu unserem heutigen Podcast. Liebe Bärbel.
Hallo, moin Pia.
Und unser heutiger Gast, Dietmar Priewe.
Moin, moin.
Vitale 48 Jahre, lieber Dietmar. Jung und der neue Chefkoch und Leiter der Küchen- und Genussabteilung im Lanzerhof auf Sylt. Ja, nach 20 oder fast über 20 Jahren Sansibar und dort die Küche gerockt, bist du jetzt an ganz, ganz anderer Stelle angekommen. Für alle die, die den Lanzerhof noch nicht kennen oder auch die Story um den Lanzerhof nicht, ganz kurz vielleicht. Der Lanzerhof ist eigentlich eine Art luxuriöses, exklusives Fastenhotel für Körper, Geist und Seele und auch fürs Portemonnaie, wenn ich das so sagen darf. Und hat seine Tore, glaube ich, im Juni auf Sylt eröffnet. Lieber Dietmar, du lebst mit deiner wundervollen Frau Anja und deinem Sohn Tim in Altwesterland. Erzähl uns doch mal bitte kurz von deinen Wurzeln, kurz, wo du geboren wurdest, wo du ursprünglich herkommst und vor allem über die Querverbindung überhaupt nach Sylt zu kommen.
Geboren bin ich auf der Insel Usedom, also eigentlich von Insel wieder zur Insel, und bin mit 16 nach Föhr gekommen, habe da meine Ausbildung gemacht in einem wunderschönen Hotel, bin von da abgeworben worden nach Berlin, habe einige Jahre in Berlin gearbeitet bei Johannes King im Grand Slam.
Und daher kennt ihr euch schon aus Berlin. Aus
genau, das war derjenige, der mich angerufen hat und der gesagt hat, Dietmar, komm in die Sansibar, der Herbert sucht einen neuen Küchenchef. Und da habe ich gesagt, okay, warum nicht, ich gucke mir das mal an. Und dann war ich auf Sylt und habe mich natürlich direkt in den Job, in die Sache verliebt, weil ich wollte keine Sterne mehr machen. Ich wollte, also keine Sterneküche, ich wollte eine Küche machen, ja, die war wie Sansibar, genau das wollte ich eigentlich damals machen. Mhm. Und wir sind nach Sylt gekommen, Anja und ich, und hatten haben eine ganz tolle Zeit hier. Ja, und dann kam es, wie es, ja, dass ich gesagt habe, okay, ich muss was verändern.
Mhm. Aber ich rede schon mal dazwischen, es gibt so einen wunderbaren Satz, den Johannes King damals, glaube ich, zu dir gesagt hat, du bist verrückt genug, um genau hier in der Sansibar arbeiten zu können.
Genau. Ich bin bekloppt genug. Du passt da. Du passt genau dahin, hat er gesagt. Und ich glaube, Johannes kennt mich gut. Er hat mich als 18-Jährigen in sein Team aufgenommen. War eine großartige Zeit. Johannes, einer der besten oder der beste Chef, den ich jemals hatte. Großartiger Koch, großartiger Mensch. Und der hat gesagt, du packst das. Und ich glaube, ich habe es ganz gut gemacht.
Ich denke auch, dass das mehr als gut ist. Wirklich großartig. Seit wann genau bist du jetzt auf Sylt?
2001 sind wir nach Sylt gezogen.
Aha. Immer noch verrückt genug.
Deine Zeit in der Sansibar, eigentlich, wenn ich das so sagen darf, mega erfolgreich. Im Innen wie im Außen. Das heißt, du hast die Sansibar echt mitentwickelt, mitgerockt, fast 20 Jahre. Hast ein tolles Team um dich kreiert in Qualität und Quantität, was sie da oben damals abgeliefert hat, war das schon echt outstanding. Und dann kam ein Schicksalsschlag. Ein ganz persönliches Thema, Dietmar. Und ich weiß, dass du eigentlich da auch sonst nicht oft drüber sprichst. Und ich bin oder wir sind dir auch dankbar, wir haben im Vorfeld ja auch mal kurz das angesprochen, ob ich dich danach fragen darf. Danke dafür dein Vertrauen. Es gab einen Unfall.
Genau, ich bin abends von der Arbeit nach Hause gefahren. Wie es war, weiß ich nicht. Auf jeden Fall bin ich im Graben wieder zu mir gekommen. Es war alles dunkel, es war nass. Und
du bist mit Fahrrad und Motorrad? Nee,
mit Motorrad damals. Ja. Damals bin ich noch nicht so viel Fahrrad gefahren, eher mit dem Motorrad unterwegs. Und habe ich mich wirklich in einer Kurve, glaube ich, verschätzt oder ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall hatte ich da ein paar Dinge, die kaputt gegangen sind. Rippen waren gebrochen, Schlüsselbein war gebrochen und Nerven waren ausgerissen. Ja, das war nicht witzig, aber...
Heute sitzt du hier und hast den Weg gegangen. Und ich finde, das ist auch so spannend, warum ich dir diese Frage stellen wollte. Nach außen bist du ja immer so jetzt so dieser mega erfolgreiche Koch, der auch so einen tollen Weg mit Gesundheit und Philosophie gegangen ist. Aber viele sehen gar nicht dahinter, wie viel Willensstärke und wie viel Selbsterfahrung auch dahinter steckt. Was mir so wichtig war, das heute auch nochmal im Gespräch mit dir anzusprechen. Und ich weiß auch, dass der Moment, dass du da lagst mit Helm an, auch nicht, ich glaube, der war nicht ganz kurz, der Moment.
Ja, ich glaube, ich weiß nicht genau, wie lange ich im Graben war. Es auf jeden Fall habe ich den Helm abgenommen, so war es dann, und habe den glücklicherweise so geschmissen, dass er auf die Straße gefallen ist und genau in der Mitte von der Straße liegen geblieben ist. Ein Autofahrer ist gekommen, hat angehalten, weil ein Motorradhelm auf der Straße lag, und hat geguckt, was war. Und dann hat er mich im Graben gefunden, musste mich auch rausziehen. Danach kam auch witzigerweise das komplette Team das Team der Sansibar und der MS Europa.
Oh Quatsch, deine eigenen Leute.
Genau, dann die eigenen Leute. MS Europa hat gerade vor Sylt angelegt, also es war, schlimmer ging es eigentlich gar nicht mehr für die Sansibar. Das wirklich einen Tag, bevor die MS Europa der Sansibar anlegt oder bevor der große Abend ist, mache ich mich da mit der Maschine nieder und kann nicht, das war eigentlich das Schlimmste, kann nicht den Abend mitkochen.
Hast du das in dem Moment auch gedacht?
Nee, ich glaube, ich habe da gar nicht viel mitgekriegt. Also das sind alles nur Momente, die ich noch habe. Ich weiß, dass ich dann ins Krankenhaus hier nach in Asklepios gekommen bin. Weiß, dass ich morgens mit dem Heli ausgeflogen worden bin nach Flensburg. Habe das aber nie als schlimm empfunden im Nachhinein. Aber ich glaube, das war so eine Phase mit viel Beruhigungsmittel, mit viel Schmerzmittel, weil auch schon viel kaputt war. Und habe dann auch so viel gekriegt, dass ich immer von blauen Thunfischen geträumt habe. War ganz, ganz spooky. Aber der Arzt sagte in Flensburg auch zu meiner Frau, dass es wohl wirklich alles auf Kippe steht. Aber tja, irgendwie wollte der oben mich noch nicht. Oder wollte mir nur einen Bugschuss geben und sagen, Junge, du musst irgendwas ändern oder irgendwas. Also er wollte mich noch nicht und er hat mir die Chance gegeben, vielleicht nochmal was zu zwitschen. Ich weiß es nicht.
Genau, da greife ich nochmal ein. Philo Peace. Und dann ein extrem schneller Rhythmus in die Regeneration, ohne Stillstand wieder zurück in die Sansibar. Und ich weiß, dass deine Regenerationszeit nicht so lange war, wie sie vielleicht hätte sein dürfen. Und da bist du dem System sehr treu geblieben, deine Arbeit, dein Team nicht hängen zu lassen.
Ja, das waren so einige Momente mit auch manchmal mit einem halben Gips, dass ich wenigstens in die Küche reinkam und geguckt habe und gemacht habe und versucht habe. Ich glaube, dass das mit ein Grund war, warum alles so gut verheilt ist, warum ich wieder so schnell zurückgekommen bin, weil ich ein tolles Team hatte, einen tollen Rückhalt von Sansibar, von der Familie. Und das sind so Sachen, die wahnsinnig wichtig sind. Und ich habe mich da auch nie hängen lassen. Ja, wie gesagt, weil ich immer im Trott drinne geblieben bin. Und für mich ist eine Sache jetzt auch im Nachhinein sehr wichtig. Der Kopf ist entscheidend für alles. Wenn du dich aufgibst und wenn du im Vorfeld schon sagst, ich schaffe es nicht, ich kann es nicht, dann gibt der Körper oder der Kopf auch auf. Wenn du aber sagst, ich mache das, ich gehe positiv ran, ich mache das, dann läuft's.
Körper, Geist und Seele.
Körper, Geist und Seele hängen ja bekanntlichermaßen sehr, sehr miteinander zusammen. Jetzt hast du schon zweimal von Veränderung gesprochen. Gibt es irgendwas, nachdem wir jetzt gehört haben, du bist sehr schnell wieder eingestiegen ins System, in die Arbeit, weil der familiäre Rückhalt da war, weil du dich auch verantwortlich gefühlt hast für den Erfolg deiner Mannschaft. Aus heutiger Sicht, gibt es irgendwas, was du damals anders gemacht hättest?
Nee, ich glaube, dass das alles so schon schon irgendwo seine Bestimmung hatte. Und ich habe mir damals auch nach dem Unfall gesagt, das musst du ändern, das musst du ändern, du musst hier und hier. Von den Sachen habe ich noch nicht, gar nicht so viel umgesetzt. Ich wollte, aber die Arbeit stand natürlich bei mir immer zu 100%, immer 100%. Dann kam später die Familie und ganz zum Schluss ich selber ganz zum Schluss. Mhm. Und ich glaube, das sind noch so Sachen, was mir nachher 115 Kilo gebracht hat, ich selber zum Schluss.
Ich glaube, in diesen Jahren haben wir beide uns auch kennengelernt, also kurz nach deinem Unfall. Du warst das erste Mal in der Praxis und mit deutlich mehr Kilos, wenn ich das so sagen darf, in einem schlechteren Vitalitätszustand und Allgemeinzustand, obwohl du damals ja auch ganz klar gesagt hast, du Pia, ich mache Sport und eigentlich esse ich gar nicht so viel und ich weiß gar nicht. Und ich weiß, wir haben so ein, zwei Übungen gemacht und dann bin ich noch geschmunzelt, weil du warst ja echt trotzdem ein Tier. Ne? Du warst ja auch ein Bär, du hattest ein breites Kreuz, du hattest dicke Oberarme, also du warst ja schon so ein Kerl.
Und soll ich dir was sagen? Ich fühle mich jetzt manchmal so schmächtig, wenn ich neben irgendwelchen richtig muskulösen oder breiten Typen, fühle ich mich wirklich winzig. Ich weiß nicht, ob es jetzt irgendwo daran liegt, weil ich älter geworden bin oder so, aber ich fühle mich manchmal echt so mit meiner, wenn ich jetzt in die Wäschekammer gehe und ich hole meine Kochjacke M aus.
Ja. Ist das dann ein positives Gefühl? Oder?
Es ist schön. Ja. Es ist wirklich, so wie ich mich jetzt gerade fühle, geistig und körperlich, ist es ein Wow-Gefühl.
Ich glaube, wenn du diese Kochjacke sagst, ich habe noch so eine Erinnerung, ich glaube, das hat Anja, deine Frau, mir auch erzählt. Es gab ja einen Moment, da hast du eine Kochjacke, ich weiß nicht, Triple X, XXXL, da wart ihr damals auf einer Bühne, glaube ich, vorne.
Also es war die XL-Kochjacke und die hat wirklich echt gespannt. Und jetzt gab es zwei Möglichkeiten, XL bleiben oder eine neue Jacke kaufen. Und ich habe gesagt, nee, jetzt musst du was machen, weil das kann so nicht weitergehen. Was wäre das Nächste? Dann die 3x XL. Dann habe ich wirklich Radikaldiät gemacht für die ersten Kilos.
Was heißt das genau?
Das heißt wirklich nichts gegessen. Eigentlich, gar nichts? Eigentlich wirklich gefastet mit null Hintergrundwissen. Mhm. Null Hintergrundwissen, aber ich hab gewusst, wenn ich nichts esse, dann verliere ich Gewicht. Aber ich habe mir nie Gedanken gemacht, nie. Wieso, warum, weshalb?
Und wie ging, dann, da hast du nichts gegessen, wie lange der Zeitraum, wie lange
war? Bis ich wieder in die XL-Kochjacke gepasst habe und mich wieder gespannt habe. Und dann ging es.
Okay.
Und dann kam auch die Zeit, wo ich einen sehr guten Coach an die Hand gekriegt habe und der mir gesagt hat, Mensch, sag mal, bist du eigentlich blöd? Du weißt, du kannst kochen, du weißt eigentlich, wie es geht. Warum ernährt ihr euch so scheiße, ihr Köche? Und ich habe es erst gar nicht verstanden, was er damit meinte, aber nachher am Ende oder jetzt, na klar, ich habe wirklich alles falsch gemacht, was man nur falsch machen kann.
Sag mal ein Beispiel.
Ich habe eigentlich, so wie du gesagt hast, ich esse ja gar nicht viel, aber ich habe den ganzen Tag gegessen. Ich habe die ganze Zeit mein Blutzuckerspiegel schön hochgepeitscht mit Brezel mit was drauf, mit einem Brötchen, mit einem kleinen Cappuccino, den ich mir über den ganzen Tag schön genüsslich auch kalt reingehauen habe. Oder die Apfelschorle, halt nicht so viel auf einmal, aber ich brauche ja gar nicht so viel. Aber ich brauche mal so ein bisschen. Und dadurch ist natürlich Blutzucker hoch, wieder runter, hoch, runter. Und habe mir nie Gedanken gemacht, was das für meinen Körper bedeutet, was der für eine Arbeit hat.
Ist ja eine sehr interessante Frage von diesem Coach, von dem du gesprochen hast, warum Experten für Essen und Trinken quasi, Köche, das völlig ausblenden, wie man gesund auch leben kann und sich ernähren kann, oder?
Ich glaube, das liegt daran, weil sich, ich sage jetzt ganz, ganz frech mal, die meisten Köche gar nicht damit beschäftigen, was bedeutet Ernährung, was bedeuten Nährstoffe in unserem Körper. Und ich selbst hab keine Ahnung gehabt. Ich selbst habe auch immer noch bei ganz vielen Krankheiten, wo man so gehört hat, Laktose, Zöliakie und. Das tust du alles so ein bisschen ab wie, naja, soll sich mal nicht so haben, eine Tablette drauf und passt schon. Und da bin ich jetzt mit meinem jetzigen Wissen, sage ich, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ihr könnt richtig, oder diejenigen, die damit zu tun haben, können richtig Böses anstellen. Und das ist echt gefährlich, so ein Crouton einfach wieder vom Salat runterzunehmen. Ne?
Ja. Ja, aber das Bewusstsein muss ja erstmal da sein. Ne? Das war ja quasi so ein auslösender Moment. diese Kochjacke, die so sehr gespannt hat.
Genau, das war der auslösende Moment. Und nachdem ich dann wirklich ein paar Kilos verloren habe und dann erfahren habe, wie es funktioniert oder was ich essen sollte, es ging eigentlich dann mehr darum, was soll ich essen und auch der Punkt, was ist Sport und was ist Ernährung, also wie viel. Und eigentlich muss man das so sehen, dass es 80% Ernährung ist und nur 20% Sport und Bewegung.
Okay,
und ich habe halt gedacht, naja, wenn ich viel mit dem Rad zur Arbeit fahre, dann reicht das. Nee, es hat nicht gereicht, weil die
Stimulation der Ernährung nicht abgepasst war.
Genau. Richtig,
dieses
richtig.
Snacking, das vielleicht auch für unsere Zuhörer, das darf man echt nicht unterschätzen. Wenn man am Tagesende, wie bei dir, alles auf den Teller gepackt hätte, würde man sagen, Gott, ich bin ein erwachsener Mann, ich arbeite hier schwer, da ist ja gar nicht mein Teller voll. Aber das Thema ist der Blutzuckerspiegel, ja. Die Entwicklung des Körperstoffwechsels, das Abbauen der Produkte. Und diesen dauerhaft angehaltenen Insulinspiegel, der bremst so unfassbar vieles im Körper. Deshalb auch so ein kleiner Tipp by side, so 3 Stunden, 4 Stunden gerne zwischen den Mahlzeiten auch mal lassen. Man kann es noch differenzierter machen, aber das ist immer so, finde ich, was ich gerne auch in der Praxis mitgebe, so eine Minimumregel. Iss mal 3 Stunden wirklich nichts oder 4. Und achte mal drauf, kein Cappuccino zwischendrin, kein Milchkaffee, kein Nüsschen, kein Äpfelchen, auch wenn es gesund ist vielleicht. Man könnte das auch argumentieren, aber lass es mal weg.
Dietmar, beschreib uns doch nochmal, das ist wirklich interessant, weil an dem Punkt scheitern ja auch ganz viele Menschen, zu erkennen, ich müsste was ändern, aber es gelingt den wenigsten, das wirklich dann zu tun. Beschreib uns doch mal vielleicht, wie du diesen Einstieg in diese neue Welt von gesunder Ernährung plus Bewegung, diese Kombination, wie du das mit dieser körperlichen Veränderung, wie du das hinbekommen hast.
Bei mir war es dann so, nachdem ich dann so ein paar Rules mitbekommen habe, wie man's macht, und ich auch gemerkt habe, dass dadurch ein paar Kilos fallen, indem ich wirklich Kohlenhydrate erstmal weggelassen habe, indem ich mir Zeit gelassen habe fürs Essen, indem ich auch manche Produkte weggelassen habe, habe ich gemerkt, wow, da passiert was im Körper, ich bin aktiver und ich bin leistungsfähiger. Und das war für mich so ein Ansporn, wo ich gesagt habe, hui, ich kann mehr lernen, ich rieche sogar mehr und das war ganz viel in meinem Körper, was auf einmal passiert ist.
Also,
und diese Euphorie, die hat mich weitergetrieben in dem in diesen Ernährungsdschungel einzutauchen.
Du sagst, bis hin zu allen Wahrnehmungsfiltern, Nase, Geruch, Gefühle, alles war deutlicher und klarer und spürbar.
Ja, es war, als wenn ein Schleier gefallen ist. Hättest du mir eine Axt gegeben, ich wäre in den Wald gegangen und hätte dir den Wald abgeholzt. So habe ich mich, gefühlt.
Ja.
Vorher war ich auch gut drauf, keine Frage. Aber ich hatte eine Energie gehabt. Mhm. Ich war so, wow. Und ich glaube, das war auch so dieser Punkt. Und da habe ich, glaube ich, in der Familie habe ich es auf jeden Fall gemerkt, dass ich mit meiner neuen Energie auch ein bisschen überspitze und zu viel überpese. Mhm. Und ich habe viele, glaube ich, also gerade im familiären, vielleicht auch in der Firma, die wollte ich mitnehmen auf meine Reise, die wollte ich mitziehen.
Mitbekennen.
Ja, und ich wollte sagen, wenn ihr es macht wie ich, dann fühlt ihr euch genauso gut. Und ich wollte eigentlich nie was Böses. Ich wollte einfach allen dieses Glücksgefühl, vielleicht war es sogar wie dieses Fasten hoch bei mir, dass ich dieses Glücksgefühl
Endorphine,
hatte.
Die du mittransportierst.
Und die wollte ich allen mitgeben. Wollte ich sagen, hey, wenn ihr das auch so macht, ihr fühlt euch genauso gut wie ich.
Was ist passiert in deinem System, im Umfeld?
Ja, die viele haben es nicht verstanden und haben gedacht, okay, Midlife-Crisis, der spinnt ein bisschen, der ist ein bisschen doof geworden. Ist so, der isst jetzt kein Fleisch mehr. Oh, nee. Und das sind so. Und zu der Zeit habe ich dann noch angefangen, kein Fernsehen mehr zu gucken, zu lesen, wirklich zu lesen. Und nicht, ich rede jetzt nicht von irgendwelche komischen Bücher, wo ich früher nur so mit viel Bilder und so, also da habe ich nicht mehr viel abends nach der Arbeit gelesen oder, sondern wirklich, jetzt habe ich mich an Bücher rangewagt mit Ernährung, mit medizinischem Hintergrund, habe Wörter gelesen, die ich gehört habe, aber die ich gar nicht verstanden habe vorher. Und je weiter ich eingetaucht bin in diese Materie, je besser fand ich das ganze Thema.
Wie toll.
Das zeichnet dich auch aus, finde ich. Du bist immer auf so einer Reise weiterzukommen. Du hörst nie in diesem Stillstand auf. Und vor allem das Verständnis hat sich so mega entwickelt. Und hier steht eine Frage, die wir uns im Vorfeld überlegt haben. Aber die hast du eigentlich gerade schon beantwortet. Glaubst du, dass körperliche und geistige Fitness zusammengehören? Gibt es, glaube ich, noch eine Antwort.
Ja, ja. Definitiv.
Du hast dich extrem weitergebildet. Das habe ich damals im Freundesumfeldkreis auch so mitbekommen. Du hast das Englisch nochmal komplett für dich entdeckt. Das ist, glaube ich, eine Reise, in die du wirklich eingetaucht bist. Du hast unfassbar viele Fachliteraturbücher gelesen. Du hast angefangen zu diskutieren über ketone Ernährung. Hast, glaube ich, da auch positive wie negative Erfahrungen gemacht. Ich kann mich an deinen Megalauf damals mal erinnern. Sag doch mal kurz dazu.
Ja, das war wirklich, ich wollte ja immer wissen, was passiert wirklich im Körper. Also ich habe auch gerade mit dem Lanzerhof ganz viele Sachen an mir selber ausprobiert, ob wir uns einen Diätstick gesteckt haben oder ob wir uns, ob ich auf Keto war und probiert habe, wie kann man in der ketogenen Phase
Energie gewinnen. Sag mal kurz, was Keto ist, weil ich glaube, manche Hörer könnten das vielleicht nicht wissen.
Also wir haben ja zwei Stoffwechsel, einmal den Fettstoffwechsel und einmal den Kohlenhydratstoffwechsel. Und wenn ich im Fettstoffwechsel bin, dann entwickelt der Körper Ketone und mit diesen Ketonen verbrenne ich das Fett und hole meine Energie aus Fett und Protein. So muss man sich es ungefähr vorstellen. Ich hoffe, ich liege da richtig, Pia.
Du hast keine Kohlenhydrate mehr zu dir genommen.
Genau, und ich wirklich zero Kohlenhydrate. Und da habe ich gedacht, wenn ich den Megamarsch...
Du hast einen Megamarsch gemacht.
Genau, einen Megamarsch. Und ich bin da echt so wie so ein Klugscheißer rangegangen. Eine Kollegin hat mich immer ausgelacht dafür. Sie hat gesagt, ob ich mitlaufen, habe ich gesagt, ja, ich bin Marathon gelaufen. Und was ist denn so ein Megamarsch? Und das sind einfach nur 24 Stunden 100 Kilometer laufen, nicht mehr. Also habe ich gesagt, mit Turnschuhen, mit meinem normalen Jacket laufe ich das Ding auch in Keto, also wirklich ohne Kohlenhydrate. Und das ging auch ganz gut bis Rantum. Und kurz vor Rantum bei Sturm und Regen hatte ich einen mega Einbruch gehabt, weil ich habe es nicht mehr geschafft, mit Nüssen, Hühnchenbrust meine Energie herzuholen, zu versorgen. Und dann musste ich wirklich den mega Kohlenhydratriegel aus dem Rucksack ziehen, habe mich wieder damit berappelt, habe wirklich viele Kohlenhydrate zu mir genommen in Rantum und konnte diesen Megamarsch dann absolvieren, bin den wirklich zu Ende gelaufen und muss auch sagen, es war das Härteste, was ich bis jetzt gemacht habe. Ich habe echt geheult, als ich am Ziel ankam, war wirklich, boah, also dagegen ist, fand ich persönlich ein Marathonlaufen nichts und habe für mich festgestellt, okay, es funktioniert nicht in der Keto-Phase so ein großes Event. Habe letztes Jahr einen Kitzbüheler Radmarathon gefahren mit 4800 Höhenmeter, 220 Kilometer und habe 18 Stück Kuchen unterwegs gegessen. Das war aber wirklich nur das für die schnelle Energie. Also wirklich.
Ich wollte gerade sagen, das ist nicht das positive Beispiel.
Nein, aber das war krass. für mich dieses Ausprobieren, was brauche ich wirklich.
Ach, du hast dein Trauma auch verarbeitet.
Richtig, richtig. Und ich bin ins Ziel, das Kitzbühler Horn hoch, großartig.
Mega, mega. Ja. Also du hast es ja schon angedeutet und die beiden Stoffwechselsysteme erklärt. Für unsere Zuhörer jetzt wäre vielleicht interessant, einmal zu hören, was sind denn aus deiner Sicht die drei wichtigsten oder vier wichtigsten Faktoren, die man vielleicht, wenn man einsteigen möchte, wissen muss?
Also das, was Pia schon gesagt hat, dieses Snacking, das ist wirklich echt eine Sache, das kann man sich richtig angewöhnen, indem ich auch immer das Gefühl habe, boah, meine Beine werden jetzt schwach, jetzt müsste ich schon wieder essen. Nee, es ist manchmal wirklich so ein bisschen ich habe es mir angewöhnt, ich muss jetzt was essen, jetzt ist so meine Zeit. Und deswegen versuchen wirklich 3 Stunden ohne Essen. Dann was ich persönlich ganz wichtig finde, wenn ich esse, dass ich langsam und achtsam esse. Und da funktioniert ganz gut, dass ich das Besteck weglege. Weil in der Regel ist das so, und ich merke es bei mir manchmal auch, wenn ich nicht die Zeit habe, der Happen ist noch im Mund, wird so 2-3 Mal zerkaut und wir sollen es gerne 30 Mal zerkauen. Und ich habe die Gabel aber schon wieder am Mund und will schon mir das nächste nachschieben. Ja. Also Besteck weglegen und wirklich warten, bis das nächste, bis es runtergekaut ist, richtig runtergekaut ist und dann nachschieben. Dann für mich abends zum Beispiel würde ich Kohlenhydrate weglassen, weil ich brauche die Kohlenhydrate nachts nicht. Ich brauche nachts was Leichtes, was Gegartes, vielleicht ein kleines Protein, aber keine Kohlenhydrate mehr abends, weil ich lege mich abends hin zum Regenerieren und mache abends nichts mehr. Also ich brauche keine Energie mehr. Das sind so meine großen Sachen, die ich jetzt, wo ich sage, Mensch, wenn man die schon mal an der Hand hat, dann habe ich schon mal ein bisschen was.
Ja. Deshalb super, hast Tipps. Du ja, glaube ich, auch ein wunderbares Buch mit kreiert. Die heilende Kraft der Ernährung, ist richtig.
Ja.
Ne? Großartiges Buch, was wir hier gerne empfehlen möchten. Es gibt so aus der Fachliteratur, finde ich auch so ganz toll, ich glaube, da haben wir beide auch mal drüber gesprochen, über die mit Ernährung heilen von dem Professor Andreas Michaelsen. Also es gibt viel Literatur, die du auch gelesen hast. Du hast dich viel mit Kollegen ausgetauscht. Ich glaube, ihr habt die Möglichkeit, mit Ökotrophologen, mit Ernährungswissenschaftlern auch zu arbeiten. Im Vorfeld haben Bärbel und ich ein bisschen diskutiert über die Plusun. Sagt ihr bestimmt was. Mhm. Das sind die Orte der Welt, wo ganz besonders die Menschen leben, die deutlich älter werden und das Älterwerden auch noch extrem gesund durchziehen oder durchlaufen lassen, wie zum Beispiel in Japan, in Griechenland, in Costa Rica, Kalifornien, Italien. Das sind so diese fünf prägnanten kleinen Orte. Also dort sind kleine Orte, wo diese Menschen leben. Was spannend ist, dass die sich vor allem über sehr pflanzenreiche Ernährung sättigen, aber auch extrem naturbelassen alles kochen, verwerten. Und da möchte ich auch gerade nochmal den Bezug auf deine Philosophie, die ich so für mich erkenne, dass du ja sehr viel hiesige, regionale, hochwertige Produkte versuchst zu verarbeiten. Aber du bist auch beim Fleisch geblieben, glaube ich.
Richtig. Aber ich sehe Fleisch jetzt mit ganz, ganz, ganz anderen Augen. Vorher war ich wirklich der Typ, 3 Nackensteaks, 4 Würstchen hier für mich auf einen Teller, bitte. Und da bin ich jetzt wirklich komplett von weg. Wobei ich natürlich das Gemüse bevorzuge und am liebsten kochen, sage ich mal, kochen wie ein Regenbogen, alle Farben mit reinbringen, dann bin ich auf der richtigen Seite. Aber natürlich gehört ein gutes Stückchen Fleisch mit dazu. Und wir brauchen auch das Fleisch, wir brauchen den Kreislauf. Und deswegen bin ich ein Fan von einem kleinen Stückchen gutes Biofleisch. Wir im Lanzerhof arbeiten zum Beispiel mit einem Demeterhuhn vom Baukhof aus Uelzen. Oder wir haben Rinder hier von der Familie Lobach, Dexter-Rinder. Das ist wirklich eins der besten Rinder und das tollste Fleisch überhaupt ist. Wir arbeiten nur mit ganzen Tieren. Wir versuchen da wirklich super nachhaltig zu sein.
Okay, es gibt aber noch eine Sache, die ich auch fragen wollte, und zwar hiesig, wir hier am Watt und am Meer, du hast auch, ich glaube, das Watt noch ein bisschen unter die Lupe genommen, also solche Sachen wie die Queller oder Salzwiesenkräuter, ich glaube, das ist auch so ein Gebiet, wo du dich so ein bisschen reingefuchst hast.
Ja, wie gesagt, nachdem ich mich einmal komplett geswitcht habe und überlegt habe, wie kann ich die Natur in den Lanzerhof mit einbringen, habe ich versucht natürlich auch Sylt mit reinzunehmen, dass wir Queller ernten, dass wir auch mit den Gästen in die Salzwiesen fahren, dass wir im Herbst die Hagebutten pflücken und im Kochkurs auch die Hagebutten backen und essen, dass wir daraus Marmelade machen, Soßen machen. Dass wir jetzt zum Beispiel den Winterportulak in den Dünen ernten. Da gibt es so viele tolle Sachen auf Sylt. Von Birkenknospen essen, Birkentee, Brombeertee. Und mein Lehrmeister Johannes King, der hat es schon seit Jahren gemacht, dass er Sylter Gemüse anbaut, dass er Kräuter sammelt. Und das ist so toll. Und man weiß, viele wissen gar nicht, wie viele tolle Sachen hier auf der Insel wachsen.
Klingt so, als könnte Sylt auch eine Blue Zone werden.
Ja, finde ich auch.
Ich hänge noch an einer Frage, Dietmar, bevor wir zum Ende unseres schönen Gespräches kommen. Und zwar, weil mein berufliches Heimatgebiet die Hotellerie ist, interessiert mich eine Frage. Was glaubst du, müssten Köche oder Menschen, die den Beruf des Kochs erlernen, was müssten die heute wissen, anders als vielleicht du zu deiner Zeit der Ausbildung gelernt hast? Was wäre wichtig, damit sie dieses Bewusstsein noch besser schärfen können für Ernährung?
Also ich glaube wirklich, dass in die Ausbildung gehört heutzutage ein kleiner medizinischer Teil mit rein. Ernährung, ein bisschen die Mikronährstoffe, ein bisschen die Makronährstoffe und vor allem die Allergien. Die Allergien müssen einmal in der Schule durchgesprochen werden. Was kann passieren? Was ist das? Wo ist der Unterschied zwischen Unverträglichkeit und einer Allergie? Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, weil es immer mehr wird und man es nicht einfach nur als dummes Geschwätz abtun kann.
Ja, das glaube ich. Ja, toll. Super. Ja.
Lieber Dietmar, also tausend Dank für dieses so unfassbar persönliche Gespräch heute mit dir. Großartig. Und wir sind mit dem Alter gestartet, mit deinen 48 Jahren. Jetzt frage ich dich zum Abschluss, wie alt fühlst du dich?
Boah, das ist eine schwere Frage. Aber ich schätze mal so irgendwie um die 30 rum.
Ach, das klingt super. Du siehst auch blendend aus. Das sehen unsere Zuhörer nicht, aber das ist tatsächlich so. Du hast uns tolle Tipps gegeben und den Zuhörern vielen Dank dafür, für deine Zeit. Schön, dass du da bist. Vielen, vielen Dank.
Gerne. Du bist ein tolles Vorbild für viele junge und ältere Menschen. Ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Dietmar.
Danke und schön, dass ich hier sein darf.
Dankeschön.
Jederzeit wieder.